Seit sie 8 Monate zuvor ihr Studium an der FBI Academy abgeschlossen hatte, hatte Special Agent Corey Swanson gelernt, mit fast allem zu rechnen. Allerdings hatte sie nicht erwartet, Haftbefehle zuzustellen oder flennenden Teenagern zu begegnen. Während sie mit den anderen Mitgliedern des FBI-Teams durch die Berge zurückfuhr, war sie erleichtert, dass dieser schwierige Tag fast vorbei war. Sie kehrten aus der Stadt Edgewood zurück, nachdem Corey einem pickligen Hacker einen Haftbefehl zugestellt hatte. Als der Teenager an die Tür des Hauses seiner Mutter kam, war er bei Corys Anblick in Tränen ausgebrochen. Corey hatte Mitleid mit dem Jungen gehabt und hinterher ein schlechtes Gewissen, weil sie Mitleid gehabt hatte. Denn er hatte, ja nur so zum Spaß, ein geheimes Netzwerk der Nuklearforschungseinrichtung Los Alamos National Laboratory infiltriert. Jetzt waren seine Rechner, die externen Festplatten, das iPhone, die USB-Sticks, die PlayStation, sogar das Home Security System in den schwarzen Lincoln Navigator mit getönten Scheiben verladen, der ihrem Fahrzeug mit Agent Lee Khoury am Steuer und Agent Harry Martinez auf dem Beifahrersitz folgte. Corey saß neben ihrem Chef, Supervisory Special Agent Hale Morwood, der das unwahrscheinlichste G-Ride fuhr, das Corey jemals gesehen hatte. Einen neuen Nissan Pickup, getuned, in Liebesapfelrot, mit Rallye-Streifen und einem chinesischen Dragon-Sticker, der schräg über die Motorhaube verlief. Der Wagen entsprach Morwoods trocken sachlicher Persönlichkeit ganz und gar nicht. Als Corey schließlich allen Mut zusammengenommen und Morwood gefragt hatte, wieso er so ein Auto fahre, hatte er geantwortet: »Weil ich damit inkognito reisen kann.« »Also«, sagte Morwood jetzt und wechselte in seine Mentorenstimmlage. »Hatten Sie genug Aufregung für heute?« Egal, ob der Tag schwierig gewesen war oder nicht, Corey war sich durchaus bewusst, dass er eine Art Belohnung darstellte. Sie hatte mehr Schreibtischarbeit als erforderlich geleistet. Sie hatte hart gearbeitet, um Morwood zu imponieren, und es war ihr sogar gelungen, in einem neueren Fall eine größere Rolle zu spielen. Aber für Morwood kam das hier zweifellos einem Schulausflug gleich. Trotzdem wusste sie, dass es ihm nicht gefallen würde, wenn sie sich dankbar zeigte. »Ich fand es etwas albern, dass ich bei einem solchen Einsatz eine kugelsichere Weste tragen musste.«
»Man weiß nie, was passiert. Statt nur herumzuschreien, hätte die Mutter auch eine Magnum Kaliber 357 ziehen können.«
»Was wollen Sie eigentlich mit dem ganzen Computer-Equipment machen?«
»Das Labor wird es sich ansehen, herausfinden, was genau der Junge getan hat und wie. Anschließend fahren wir zurück, nehmen ihn fest und sein Leben ist vorbei.« Corey schluckte. »Kommt Ihnen das zu harsch vor?«
»Ehrlich gesagt, hat er keiner meiner Vorstellung eines Straftäters entsprochen.«
»Meiner auch nicht. Intelligenter Junge, stabiles Mittelschichtszuhause, Einserschüler, vielversprechende Zukunft. Auf eine gewisse Art macht es die ganze Sache schlimmer als, sagen wir, wenn das einem Kid passiert wäre, das in einem Problemviertel in der Innenstadt aufwächst und anfängt, mit Drogen zu dealen, weil es nichts anderes kennt. Unser Junge ist 18, womit er strafrechtlich als Erwachsener gilt, und er hat ein System gehackt, das Geheiminformationen über Atombomben enthält.«
»Ich teile Ihre Meinung vollkommen.« Nach einem Moment sagte Morwood:
»Es ist gut, mitzufühlen. Viele Agents verlieren das im Laufe der Zeit, aber wägen Sie Ihr Mitgefühl mit Ihrem Sinn für Gerechtigkeit ab. Der Junge wird einen fairen Prozess bekommen, vor 12 vernünftigen, ganz normalen Amerikanern. So funktioniert unser Rechtssystem nun mal. Und es ist großartig.«
Sie hörten Old Bones, das Gift der Mumie, von Douglas Preston und Lincoln Child. Aus dem Amerikanischen von Michael Benthag, gelesen von Tanja Gege. Ein Hörbuch des Argon Verlags.